Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport einfach nur. Ich kann es Ihnen wirklich nur sagen.
Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast.
Der Fortuna-Podcast.
Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcastes Rot und Schweiß, weiterhin präsentiert von den Stadtwerken. Und der Coach ist da. Das freut mich sehr. Willkommen.
Ja, mich auch. Das ist tatsächlich mein erster Podcast, den ich mitmache und aufnehme. Und ich bin mal gespannt, wie es wird. Also auf ein gutes Gespräch.
Interessant wird's. Wir haben uns schon darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Nicht, dass ihr euch wundert. Dankeschön dafür. Finde ich sehr, sehr angenehm. Und fangen wir doch einfach mal direkt an. Und zwar ganz, ganz vorne. Nämlich bei der Geburt 84. In Berlin, habe ich gelesen. Aber ich konnte es nicht rausfinden, ob West- oder Ost-Berlin, weil damals war es ja noch eine geteilte Stadt.
Das ist interessant, das werde ich im Westen relativ häufig gefragt, ob das im Ost- oder Westteil da war. Das war im Ostteil, relativ nah am Stadion von Union Berlin ran. Von daher kann man sagen, dass man 4-5 Jahre quasi im Ostteil aufgewachsen ist. Ich habe jetzt aktiv nur ganz, ganz wenig Erinnerungen, wenn ich ehrlich bin. Der Mauerfall ist dann aber trotzdem präsent im Kopf. Also das hat man dann schon aktiv miterlebt. Ja, und danach war es ja dann eine normale Kindheit in Berlin sozusagen.
Also Köpenick ist das.
Berlin-Köpenick, ja, das ist hier zusammengefasst. Treptow-Köpenick heißt der Bezirk jetzt und das war in Treptow, genau.
Du hast gerade schon angedeutet, wie hast du den Mauerfall erlebt damals?
Ah ja, das sind ja dann wirklich nur Kindheitserinnerungen. Das war irgendwie so über Nacht dann, jetzt passiert irgendwas und Eltern sind aufgeregt. So. Also das kriegt man dann schon so ein bisschen mit. Die erste aktive Erinnerung habe ich dann, dass ich dann einen Tag später irgendwie ein Telespiel in der Hand hatte. Ich weiß nicht, ob man das noch kennt. Das ist so ein kleines, so ein Mini-Gameboy sozusagen. Das war dann so das erste Geschenk. Sozusagen.
Welchen hattest du? Ich hatte Snoopy-Tennis.
Oh, ich weiß gar nicht. Nee, es war so ein UFO-Abschießspiel, glaube ich. Aber ganz genau weiß ich es gar nicht mehr.
Aber seid ihr dann auch relativ schnell rüber über die Grenze? Habt ihr das genutzt? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Nee, ich bin dann weiterhin wir sind in Berlin-Treptow-Köpenick aufgewachsen. Da war ich dann die komplette Kindheit, bin da zur Schule gegangen, habe dann da auch mein Abitur gemacht. Also nee, das war dann die ganze Zeit trotzdem noch im Ostteil sozusagen.
Ich war natürlich auch schon in Köpenick. Ja. Das hat ja mit dem eigentlichen Berlin nicht so viel zu tun, ne? Muss man schon so sagen, oder?
Ein bisschen außerhalb, aber trotzdem ist man dann in 30 Minuten voll in der Stadt drin. Es hat sich sehr viel verändert so in den letzten 10, 15 Jahren. Das ist auch richtig modern geworden, cool geworden, Infrastruktur ist ausgebaut worden. Also nee, das hat, aber es ist ja generell so, dass Städte sich entwickeln, aber der Teil hat sich auch sehr entwickelt, wie ich finde. Und ich komme immer wieder gerne nach Hause, das kann man so sagen.
War es denn nicht cool, als Heranwachsender in so einer, ja man muss ja sagen, so einer erwachenden Metropole dann groß zu werden?
Ja, das nimmt man ja gar nicht so wahr. Also das, wie gesagt, das hat schon ein bisschen Vorortcharakter. Altklinik ist dann der Stadtteil, das ist noch ein bisschen südlicher, fast schon Brandenburg. Das kriegt man dann nicht so mit. Man hat eine ganz normale Kindheit, man geht in den Fußballverein, man spielt Fußball, man geht zur Schule. Nee, dass das so eine Metropole ist, nimmt man dann irgendwie erst im Nachgang wahr. Und so mit 16, 17, 18 ist man dann froh, dass man in Berlin aufwächst, ja, das kann man so sagen.
Ja, das denke ich mir. Aber man hört es gar nicht, dass du daher kommst. Kannst du denn Berlinern noch?
Ja, schon. Also wenn ich dann eine Weile mal wieder in Berlin bin, und es kam die letzten paar Jahre eigentlich selten vor, dass man nochmal über einen längeren Zeitraum in Berlin ist. Aber wenn ich dann mal 14 Tage da bin, dann kommt es schon raus. Ich habe mir am Anfang Mühe gegeben, dass man es ein bisschen abstellt, ohne es zu leugnen. Also ich kann ganz offen sagen, dass ich aus Berlin komme und das kann man ruhig auch im Dialekt hören. Aber ich war dann auch noch mal ein Jahr in Amerika. So. Also so die Sprache relativiert sich dann nochmal. Und wenn man dann irgendwie relativ lange in Erfurt ist oder dann lange in Freiburg und jetzt in Düsseldorf, so, dann nimmt man irgendwie aus allem ein bisschen mit. Und so richtig, das werde ich häufig gefragt oder werde häufig darauf angesprochen, warum der Berliner Akzent gar nicht mehr zu hören ist. Das mache ich nicht mit Absicht, das ist dann irgendwie so.
Aber ich nutze das, wenn ich einen Experten sitzen habe und das nächste Mal zum Auswärtsspiel dahin muss. Wo gibt es denn die beste Currywurst und wo den besten Döner?
Ja, da kann ich jetzt nur Falsches sagen, ne? Weil dann irgendwie alle, egal was ich sage, die andere Seite ist dann beleidigt. Das soll jeder für sich selber rausfinden, so würde ich es doch sagen.
Sehr diplomatisch.
Sehr diplomatisch. Curry 36, das sagen ja dann immer alle, dass man da mal hin muss, das ist schon auch gut. Aber es gibt schon auch noch versteckte kleine Currywurstbuden oder Berliner Restaurants, wo man auch gut hingehen kann, aber das soll jeder für sich selber rausfinden.
Aber wärst du dann eher bei der Currywurst als beim Döner?
Ja, schon eher Currywurst, ja. Aber Döner geht auch, also einen Döner kann man auch mal essen.
Dann kommen wir mal zu deiner Trainerkarriere. Altklinike ist ja gerade schon gefallen, der Name. Da hast du auch tatsächlich deine Trainerkarriere begonnen. Bevor wir darauf eingehen, wenn man im Internet sucht, findet man nirgendwo, wo du Fußball gespielt hast. Also, wo hat der Coach gespielt?
Ja, tatsächlich dann sehr, sehr lange bei VSG Klinike. Da wollte man natürlich auch mal höherklassig das versuchen, das ist ja völlig klar. Das hat dann nicht geklappt. Und was ich aber sagen kann, ist, dass so die Passion für den Trainerberuf, und damals kann man ja sich nicht vorstellen, dass man, wenn man mit 16, 17 seine erste Mannschaft trainiert, dass man irgendwann in der zweiten Bundesliga endet. Aber so das mit Menschen zusammenarbeiten, eine Gruppe führen, Spaß am Fußball haben, was entwickeln, das hatte ich schon relativ früh das Gefühl. Und dann verbindet man das mit dem Studium natürlich, dann macht man die Lizenzen nebenbei. Also das entwickelt sich ja dann so über die Jahre. Ich weiß ja nicht, ob wir noch über Rot-Weiß Erfurt reden, was natürlich ganz, ganz prägend für mich war. Aber so, dass ich Trainer werden wollte, das war schon sehr, sehr schnell klar.
Also mit 16, 17, was hast du da für eine Mannschaft da schon?
Ja, die U15 und das war.
Oh, dann warst du ja gar nicht so viel älter.
Nee, das stimmt. Das hatte ich ein paar Mal in meiner Trainerkarriere, dass ich nicht so viel älter war als die Spieler. In Erfurt war es auch so, dass die Spieler teilweise älter als ich waren. Aber nee, an die Mannschaft kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war die U15 und wir sind tatsächlich im ersten Jahr auch gleich aufgestiegen.
Also direkt sehr viel Erfolg gehabt,
ja. Ja, das ist ja dann, das ist keine Ahnung, das ist glaube ich Bezirksliga in die Landesliga, also das ist jetzt nicht, aber wenn man da großen Spaß dran hat, dann entwickelt man ja da auch Ehrgeiz und will erfolgreich sein und das war ein cooles erstes Trainerjahr.
Naja, und das ist ja auch durchaus prägend, auch wenn es nur von Bezirks in die Landesliga ist, aber wenn man merkt, man hat da direkt Erfolg, ist das ja schon prägend.
Das macht dann schon Spaß, aber ich will das nicht überwerten, das hat dann in den Bereichen auch viel mit individueller Qualität zu tun, mit bei so kleineren Vereinen ist es okay, wie ist der Jahrgang aufgestellt, das war ein sehr guter Jahrgang. Das hatte ich dann in Erfurt in der U19 auch nochmal mit dem 93er Jahrgang. Also das hat auch sicherlich mit meiner Trainerleistung zu tun, aber ein bisschen relativieren muss man das dann auch über die Spielerqualität.
Hast du dann tatsächlich auch mit 16, 17 schon gewusst, also diese Trainerschiene, die will ich schon ein bisschen verfolgen?
Ja, das kann man so sagen. Ich habe dann auch gleich mit 16 oder mit 17, damals musste man auch die C-Lizenz machen. Also ich habe quasi von ganz unten angefangen, auch die Trainerscheine zu machen. Das war dann relativ schnell klar, dass man in dem Bereich arbeiten möchte. Es war ein bisschen unterbrochen durch meine Zeit in Amerika, durch das eine Austauschjahr. Aber als ich dann wieder zurück war, war das dann wieder gleich Thema.
Ja. Drüben in den USA auch Soccer gemacht?
Klar, an der Highschool ganz normal. Als Austauschschüler spielt man da automatisch dann Fußball. Aber auch andere Sportarten, weil die ja immer so quartalsweise die Sportarten aufbauen. Also im Football hat man sich dann auch mal versucht und im Tennis auch. Also da konnte ich das Jahr gut Sport machen. Ne?
Welche Position im Football?
Nee, das war dann der Kicker, klar, logisch. Das ist dann der deutsche German Guy, der dann da so ein bisschen den Kicker macht. Aber
was anderes wird denen, glaube ich, auch gar nicht zugetraut.
Nee, aber das war eine ganz, ganz coole Zeit.
Wie Manny Burgsmüller.
So, genau.
Aber auch einen Abschluss als Sportmanager gemacht tatsächlich, beim Landessportbund Thüringen.
Genau.
Wolltest du dich da breiter aufstellen?
Ja, das war so den Studiengang oder diesen Ausbildungsgang gibt es gar nicht mehr. Der ist dann eingestellt worden, aber man kann das mit einem Sportstudium vergleichen. Aber das war breit aufgestellt. Das war dann auch vergleichbar mit einem Bachelor in Sportwissenschaft, aber auch im Management. Und das war ein cooles Studium, weil es irgendwie auf alles vorbereitet hat und alles mal so einen groben Überblick über alles gegeben hat.
Okay. Wir haben es gerade schon mal angedeutet. Natürlich sprechen wir über deine Erfurter Zeit. Das war dann 2010, 2011 soweit und zwar direkt mit einer Doppelfunktion. Ne? Du warst Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und Coach von der U19. Das ist ja direkt eine total spannende Aufgabe.
Ja, das hat sich dann später ergeben. Also ich habe, so das Klischee muss bedient werden, ich habe da tatsächlich als Praktikant angefangen. Also parallel zum Studium, das war in Bad Blankenburg damals, da ist man dann irgendwie täglich 45 Minuten nach Erfurt gefahren und hat dann dort so Zuarbeiten, Praktikantenarbeiten gemacht und dann ist eine Co-Trainerstelle frei geworden bei der U19, die man dann bekleiden konnte und hauptamtlich ist dann, und das war die erste Station, die erste Position, die dann hauptamtlich war in dieser Doppelfunktion, das NLZ geleitet und U19-Trainer geworden und da kann ich nur sagen, das war sehr intensiv, sehr prägend, weil ich wirklich alles abarbeiten konnte, was so im NLZ anfällt. Wenn ich jetzt im Nachgang zurückschaue, weiß ich gar nicht, wie ich das zeitlich gemacht habe, weil das ja so viele Aufgaben sind. Aber es hat sich gar nicht so als Arbeit angefühlt, sondern es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte unheimlich viel lernen und ausprobieren und machen und tun. Hat man ein paar Sachen auch nicht richtig gemacht, das hat man im Nachgang dann auch erfahren. Aber es war eine richtig coole Zeit und bin den Verantwortlichen auch sehr dankbar, dass sie mich da einfach machen lassen haben. Und das hat mich doch sehr geprägt als Trainer.
Ich wollte gerade sagen, besser geht's doch gar nicht, oder? Als wenn man da alles Mögliche mal ausprobieren kann, seine Ideen mal ausprobieren kann. Besser geht's ja nicht.
Besser geht's nicht. Und auch das NLZ kennenzulernen, das war dann so von U12 Elterngesprächen zur Kaderplanung U16 bis dann Spielvorbereitung U19 Bundesliga Werder Bremen. Also das hat die komplette Bandbreite abgedeckt. Und also nochmal, ich bin da wirklich sehr dankbar, dass die Verantwortlichen mir damals das Vertrauen gegeben haben, weil das, ich weiß gar nicht, wie alt ich da, 26, 27, so, das ist auch mutig, mich das machen zu lassen. Und habe das auch gerne gemacht. Und ja, das endete dann daran, dass ich dann auch Cheftrainer in der dritten Liga geworden bin.
Rot-Weiß Erfurt ist ja, auch wenn sie jetzt ein bisschen in Versenkung verschwunden sind, ein absoluter Traditionsverein. Ja. Du kamst von Alt-Klinike, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen, aber das ist nun mal ein deutlich kleinerer Verein. Dann dahin, wie ist der Wechsel gewesen?
Ja, das war dann so ein reibungsloser Übung. Ich habe ja gesagt, dass ich so als Praktikant angefangen habe und so Kleinigkeiten gemacht habe. Und diesen formalen Wechsel von Alt-Klinike nach Erfurt gab es auch gar nicht. Ich hatte auch noch mal eine kleine Zwischenstation beim VfL Saalfeld. So, da war ich auch noch mal ein Jahr dann. Also so, das war irgendwie so ein reibungsloser Übergang. Das hat sich jetzt nicht so als der Wechsel angeführt. Aber dann, klar, wenn man dann irgendwie als Cheftrainer ankommt in der dritten Liga, dann merkt man auch die Wucht von einem Drittligisten und von einem Traditionsverein, der viel Historie auch in der DDR-Vereinsgeschichte hatte und da nie so richtig rausgewachsen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bedauere das sehr, was im Nachgang dann alles mit Erfurt passiert ist, die jetzt leider in der Oberliga angekommen sind. Aber ich verfolge es nach wie vor und hoffe und drücke die Daumen, dass sie da auch wieder rauskommen.
Ich habe die Fans damals als sehr emotional erlebt.
Ja, sehr emotional ist. Landeshauptstadt von Thüringen, auch mit einer gewissen Erwartungshaltung, auch mit der Rivalität Karlsruhe-Jena, so da sind sehr, sehr viele Emotionen im Spiel und schon noch strukturelle Defizite, die aufzuholen sind. Und es war jetzt nicht verwunderlich, dass das dann auch so enden kann, wie es jetzt leider geendet ist, weil dann auch viel Personalwechsel da war. Und also ich wünsche dem Verein wirklich nur das Beste und verfolge es nach wie vor sehr intensiv.
Du hast gesagt, du bist dann da in die erste Reihe gerutscht, also dann Trainer der Drittligamannschaft geworden. Wolltest du das immer? Also wolltest du immer so in diese absolute verantwortungsvolle Rolle rein? Weil ich meine, ne, du hattest eine schöne Aufgabe, die hätte man ja auch bequem einfach weitermachen können. Ne?
Ja, man rutscht da so rein. Also man nimmt sich das jetzt nicht vor, wenn man U19-Trainer wird, oh, jetzt muss ich irgendwann Cheftrainer werden in dem gleichen Verein. Das war gar nicht die Idee. Aber klar, dann gab es da auch mal einen Trainerwechsel. Und das war ein bisschen vorbereitet, weil ich auch zwischenzeitlich einmal Interimstrainer war, wo ich dann zwei Spiele mal gemacht habe und wo ich die Fußballlehrerlizenz aber noch nicht hatte. Und da war es dann klar, dass ich es nicht mache, aber im zweiten Moment, wo ich dann nochmal gefragt wurde mit der Fußballlehrerlizenz, mit weiterer Erfahrung in der U19 oder auch als Co-Trainer, da war es klar, dann muss man das eigentlich machen, so, weil das dann so der letzte Schritt in dem Verein ist, als bei einem gestandenen Drittliga-Verein. Und da habe ich dann auch wirklich sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht, weil dann das erste Mal Medienarbeit dazu kommt, dann kommt das erste Mal auch Bewertung von außerhalb dazu, die man vielleicht nicht immer gerechtfertigt findet. Also, aber die Erfahrung macht ja dann irgendwie jeder Trainer und ich glaube, auch vor der Zeit in Freiburg war das auch nochmal eine wichtige und wertvolle Erfahrung. Dann gab es da auch mal so die erste Entlassung. Ja, das gehört dann als Trainer auch dazu, die nicht angenehm war, weil ich auch so lange für den Verein gearbeitet habe. Und im Nachgang war es aber eine echt coole Zeit und bin da sehr dankbar, dass ich das alles machen und erleben durfte. Und gleichzeitig auch sehr, sehr viel investiert habe. Also das will ich auch sagen, das war auch eine sehr anstrengende Zeit. Und trotzdem ziehe ich dann im Nachgang ein sehr positives Fazit. Kurz nach der Entlassung sah es ein bisschen anders aus, aber jetzt im Nachgang kann man da entspannt drüber reden.
War nach der Entlassung da auch wirklich komplett Schluss oder haben Sie versucht, dich noch anders im Verein?
Ja, das war dann nochmal eine Überlegung. Es waren, glaube ich, 8 oder 9 Monate dann bei der ersten Mannschaft als Cheftrainer. Ob man dann nochmal den Schritt zurückgeht, das war dann wirklich die Überlegung. Hab dann aber entschieden, wir haben es dann gemeinsam entschieden, dass wir dann den Cut machen. Und dann kam das ja dann auch mit Freiburg auf. Und im Nachgang war das natürlich auch der super nächste Schritt. Ja.
Genau, du bist dann aber zu Freiburg 2 gegangen. Ich sag mal in Anführungsstrichen, das war damals nur ein Oberligist. Trotzdem, was hat dich daran gereizt?
Die Gespräche mit den Verantwortlichen und das Wissen, dass der Verein natürlich sehr für Nachwuchsarbeit steht und für Nachhaltigkeit. Und der Verein hatte da, also der SC Freiburg hatte damals auch eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Die sind mit der zweiten Mannschaft aus der Regionalliga abgestiegen, was in den Jahren davor nicht denkbar gewesen ist. Und weil da auch ein paar strukturelle Sachen dann einfach erneuert werden mussten. Und dann haben sie einen externen Trainer dazu geholt, was dann auch nicht so selbstverständlich ist für Freiburg. Und ich hatte tolle Gespräche. Wir hatten eine klare Definition, eine klare Zielsetzung, was wir denn mal die nächsten Jahre erreichen wollen. Dass es dann 5 Jahre werden, das weiß man ja im Vorfeld auch nicht. Aber es hat mich überzeugt, dass man da nachhaltig arbeiten kann und eine tolle Infrastruktur hat. Ganz viel Know-how hat, die Zusammenarbeit mit Christian Streich hat mich natürlich dann auch sehr gereizt, weil man den Trainer natürlich auch kennenlernen will und das war alles gegeben. Und im Nachgang muss ich sagen, waren die 5 Jahre für meinen weiteren Werdegang extrem wichtig, weil ich nochmal richtig viel dazu lernen konnte und gleichzeitig auch nochmal viel ausprobieren konnte und das war eine super Zeit, das kann man so sagen.
War das vom Arbeiten anders als in Erfurt?
Ja, es war ein bisschen unaufgeregter. Es war auch auf nachhaltiger ausgelegt. Klar, eine Arbeit mit der zweiten Mannschaft ist ja dann immer anders als eine Arbeit mit der ersten Mannschaft. Es wird medial weniger bewertet, obwohl hinten raus, dann, wo es dann um den Drittliga-Aufstieg ging, war es dann auch medial groß. Also das war dann für die Jungs auch cool, das mal mitzuerleben. Nee, das ist einfach ein anderes Arbeiten und die Zielsetzung ist eine andere. Die Zielsetzung ist Spieler aus der U19 oder internationale Spieler, die wir extern dazu holen, bereit machen für die Bundesliga. Und das ist eine andere Aufgabe, als bei einem Drittligisten knallhart nach Ergebnissen abgerechnet zu werden. Und mein Wunsch ist es, und auch hier in Düsseldorf, dass wir das kombinieren, dass wir Spieler besser machen, dass wir eine Idee entwickeln und gleichzeitig natürlich Ergebnisse haben wollen. Und wenn wir das nachhaltig hier hinbekommen, dann kann das in Düsseldorf auch richtig gut werden. Und das war ja dann die Entscheidung, die nach Freiburg zu treffen war.
Ist es denn tatsächlich, also wenn man das so zusammenfasst, in Freiburg so gewesen, dass am Ende des Tages das Heranführen von Talenten tatsächlich wichtiger war als die Platzierung am Ende des Tages?
So ganz so würde ich es nicht formulieren. Also die Ergebnisse waren schon wichtig. Es war wichtig, dass wir im ersten Jahr aus dieser Oberliga wieder aufsteigen, weil der Abstand dann einfach zu groß war zur ersten Mannschaft. Nee, wir wollten das schon auch kombinieren und das gehört für einen Spieler auch dazu, dass es nicht okay ist, wenn man Spiele verliert. Und dass wir in der Trainingswoche auf das Wochenende hinterarbeiten und da dann natürlich auch ein Ergebnis haben wollen. Aber die eine oder andere Wechselsituation ist dann schon darauf abgezielt, dass Spieler Spielzeit bekommen, die ein oder andere Entscheidung, wer spielt, ist dann schon auch ein bisschen nachhaltiger gedacht. Aber wenn das Spiel angepfiffen ist, wollen wir es gewinnen. Also das ändert sich nicht und da müssen die Spieler auch ehrgeizig sein. Das sind sie auch und auch das Trainerteam und die gesamte, dafür machen wir es dann irgendwie. Und das ist dann auch Profifußball, dass wir erfolgsorientiert arbeiten. Aber in Kombination mit Ausbildung war es dann schon so. Und bei einer zweiten Mannschaft kommt ja auch dazu, dass dann immer mal Spieler auch von der ersten Mannschaft Spielpraxis brauchen, das zu integrieren. Das war auch interessant, weil jeder Spieler damit auch unterschiedlich umgeht. Ich muss jetzt in der zweiten Mannschaft spielen oder ich kann Spielzeit sammeln. Das zu moderieren war auch eine gute Erfahrung und das haben wir im Nachgang aber auch alles gut hinbekommen.
Was würdest du sagen, ist so das Wichtigste, um Talente zu fördern, um die da ranzuführen?
Klar, die Jungs brauchen Vertrauen. Sie brauchen das Gefühl, dass man nicht auf Fehler wartet und sie dann rausnimmt. Und gleichzeitig muss man sie maximal fordern. Und das muss man auch einfordern. Das kann auch anstrengend sein und intensiv sein und das kann Spieler nerven, aber sie müssen ehrgeizig sein und auch dahin gebracht werden, dass es um Erfolg geht und dass sie besser werden und dass man Fehler auch aufzeigt. Aber nicht das Gefühl bekommen, er wartet nur auf den Fehler und dann spiele ich nicht mehr, sondern genau andersrum. Ich kann Fehler machen, aber ich will alles dafür tun, dass ich sie vermeide. Und also dieser Spieler antreiben und fördern, das hat natürlich auch Grenzen als Trainer. Das muss von einem Spieler auch selber kommen, aber es muss so eine Vertrauensbasis sein, dass es über den Fehler hinausgeht, sondern eine nachhaltige Zusammenarbeit ist. Und dann hilft natürlich, wenn man auch mal 2, 3 Jahre am Stück miteinander zusammenarbeiten kann. Und das konnten wir mit all den Jungs, die dann irgendwie Bundesliga gespielt haben. Und das waren dann relativ viele. Ich habe in meinem Büro dann in Freiburg, die Jungs kamen dann immer mit den Trikots vorbei, wenn sie dann ihr erstes Bundesliga-Spiel gemacht haben. Und da hingen dann am Ende der 5 Jahre 9 Trikots. Und das ist natürlich ein cooles Gefühl, aber sie haben sich das hart erarbeitet.
Ich glaube, man kann schon sagen, um dann wirklich den Sprung in die erste Liga oder von mir aus auch in die zweite Liga zu schaffen, braucht man neben Talent Glück, was auch dazu gehört mit Sicherheit ein Stück, aber auch einen klaren Kopf. Kann man das eigentlich auch fördern, so diesen klaren Kopf?
Man kann viele Sachen miteinander besprechen. Man kann sich mit dem Umfeld beschäftigen. Man kann sich mit dem Spieler natürlich sehr intensiv beschäftigen und kann auf Themen eingehen. Am Ende des Tages ist es aber so, dass der Spieler und sein Umfeld für sich verantwortlich ist. Und das darf man nicht wegschieben. Man kann nicht alles dem Verein überlassen oder dem Trainer überlassen, sondern der Spieler trägt eine große Verantwortung für sich selber. Aber man kann ihm Hinweise geben, man kann ihm helfen. Man kann ihm auch klar sagen, was man will und was man nicht will. Aber am Ende des Tages sind die Spieler für sich selber verantwortlich.
Wenn wir mal ein bisschen aus Freiburg herausgehen und mal vielleicht aufs größere Ganze gucken, aus deiner Sicht, würdest du sagen, die Talentförderung in Deutschland funktioniert?
Also darüber könnten wir jetzt einen Podcast über die nächsten 5 Stunden machen.
Tatsächlich so extrem, ja?
Ja, schon, weil...
Dann versuch's mal zu komprimieren.
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es dann immer den Touch hat, dass wir viele Sachen nicht gut machen. Ich glaube, dass wir in Deutschland in den NLZs viele Sachen sehr, sehr gut machen und dass die Entscheidung, die liegt ja jetzt schon sehr, sehr lange zurück, das verpflichtend einzuführen und gezielt auf Nachwuchs, das hat sehr, sehr viele positive Aspekte mitgebracht, aber manche Sachen sind gut gemeint und sind dann in der Praxis aber nicht so gut umsetzbar und das sind so Kleinigkeiten, die ich jetzt natürlich als U23-Trainer in einem NLZ ganz hautnah mitbekommen habe. Also, Verbindung zur Schule, Verbindung zu den Nationalmannschaften, Terminierung von Landesverbänden zu Nationalmannschaften, zu Regionalliga, zu A-Junioren, also so strukturelle Sachen, wo so viele Leute dann, und was in der Struktur automatisch so ist, wenn es unterschiedliche Verantwortlichkeiten gibt, dann müssen unterschiedliche Entscheidungen getroffen werden, die passen dann nicht immer zusammen. Also ich will nicht ausweichen, ja, also ich bespreche das lieber mit den handelnden Personen dann vor Ort und ohne jetzt mache ich einen Podcast und sag mal und kritisiere jetzt so die deutsche Nachwuchsarbeit. Ich finde, wir können auf viele Sachen stolz sein und ich finde, wir machen viele Sachen richtig, aber man muss ein paar Sachen gegensteuern. So die Positionsdiskussion ist ja jetzt eine große, welche Spieler wickeln wir aus, welche Charaktere entwickeln wir.
Findest du denn, dass diese Diskussion notwendig ist?
Es sind alle Diskussionen notwendig und wir wollen mit den U-Nationalmannschaften auch Spiele gewinnen und wir wollen auch Titel gewinnen und das gehört dann auch dazu, dass wir erfolgreich sind und gleichzeitig muss es auch kontinuierlich sein und es braucht Zeit und es darf nicht so hektisch werden. Es gibt viele 17-Jährige, 18-Jährige, die jetzt in der Bundesliga spielen und dann vielleicht da ein, zwei gute Spiele machen und wie geht es danach mit denen weiter? Also so das verlagert sich ja immer früher, so die Thematik und das war der große Unterschied zum SC Freiburg, dass bei uns vielleicht erst ein 21-Jähriger ein Bundesliga-Debüt gegeben hat und wir das Gefühl haben, okay, jetzt ist er bereit und vielleicht nicht zu früh. Und gleichzeitig will man es natürlich früh verlagern und England macht das vor, so dass, also, das muss ich ja nicht ausschließen, aber es gibt so viele Punkte. Also wir haben uns da sehr, sehr viele Gedanken in Freiburg gemacht, wie man gegensteuern kann. Das muss dann am Ende des Tages auch jeder Verein für sich irgendwie bewerten und machen. Aber grundsätzlich finde ich, dass wir viele Sachen auch gut machen und das kann man auch mal sagen. Aber ein paar Sachen müssen natürlich korrigiert werden, klar.
Okay, vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück und machen nochmal einen extra Podcast zu dem Thema. Dann gehen wir nochmal wieder rein in deine Freiburger Zeit. Eine recht allgemein gehaltene Frage, aber vielleicht fällt dir sofort einer ein. Gibt es einen Spieler, wo du sagst, der hatte so viel Talent, dieser Typ, da war ich von Anfang an unfassbar begeistert. Das war der Spieler mit dem mit Abstand meisten Talent.
Nee, den Spieler, da kommt mir jetzt keiner in den Kopf. Ich finde immer, also in Freiburg haben wir sehr, sehr viele talentierte Spieler gehabt. Und die Frage ist, okay, wie kriegt man das Talent denn so gebündelt und so weiterentwickelt, dass es dann zu einem Bundesliga spielen kann, also zum Bundesligaspieler werden kann. Was mir immer gut gefällt, ist, wenn talentierte Jungs da sind, aber die sich über harte Arbeit dann das erarbeiten und erkämpfen und erspielen. Und davon hatten wir relativ viele. Also da fällt mir Christoph Daferner ein, der aus einer Verletzung kam, aus München, spätestens in Dresden, genau. Der hat sich das alles hart erarbeitet und das ist toll. Und jetzt auch eine Leihstation in Auer gehabt, wo es dann auch echt kompliziert war und wo es auch einen Erfahrungswert gab. Und jetzt ist er aus meiner Sicht richtig angekommen. Oder so ein Kevin Schlotterbeck, den wir irgendwie vom TSG Backnang holen, aus der Oberliga, der jetzt bei Olympia dabei war und gestandener Bundesligaspieler werden kann. Also, das sind dann so die Verläufe und die Geschichten und meistens sind es die Jungs, die es schaffen, die sich irgendwie hart arbeiten müssen und nicht schon, die gibt es auch, also die mit 16, 17, 18 schon so die prädestinierten Talente sind, aber so der Sprung zum Männerfußball, da braucht es ja nochmal andere Komponenten und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Jungs, die es automatisch von sich haben, ohne dass man viel antreiben muss, die schaffen es dann und dann brauchen sie trotzdem ein bisschen Glück und ein bisschen, das haben wir vorhin schon besprochen, aber die machen dann irgendwie am meisten Spaß, die sich richtig hart erarbeitet haben. Und da, also das kann ich hier auch sagen, davon haben wir hier, glaube ich, auch ein paar im Verein. Und da blicken wir natürlich auch auf die U17, auf die U19, auf die U23. Und das soll auch eine Aufgabe von uns, nicht nur von mir, sondern von uns allen sein, dass wir die Jungs auch versuchen, in die erste Mannschaft zu integrieren, ganz klar.
Du hast in Freiburg jetzt zuletzt dann meist 3-4-3 spielen lassen. War das so gewünscht, war das so vorgegeben oder hat man dich da in Ruhe gelassen, was sowas angeht?
Ja, und das hat sich bei mir, und das meinte ich so, dass man Erfahrungen in Erfurt sammeln konnte, dass man sein Trainerprofil auch schärft. Ich bin davon weggekommen, dass ich mit meinem Wunschsystem ankomme und danach richten wir alles aus. Ich glaube, die Traineraufgabe heutzutage besteht darin, dass man die Spieler abcheckt, guckt, okay, wer hat welche Stärken, wer hat welche Schwächen und sich daraus dann das System entwickelt. Weil dann kann jeder optimal auf seiner Position eigentlich spielen und das kann dann auch sich mal verändern und das muss auch nicht immer starr sein, aber ich würde es genau andersrum machen. Gucken, was haben wir für Spieler da, was können die einbringen, wo kann man auch Schwächen kaschieren. Also in der zweiten Liga gibt es auch Spieler mit Schwächen und die kann man kaschieren und wo kann man Stärken einbringen und daraus richtet sich das System auf. In Freiburg war es dann so, dass wir so viele Tempospiele hatten, wir hatten sehr viele 1-gegen-1-Spieler, dass wir, das klingt jetzt erstmal 3-4-3 wird ja dann oft mit Fünferkette verbunden und dann spielt man 5-2-3. Es war so offensiv ausgerichtet, dass wir selbst die Außenposition in der Fünferreihe mit Offensivspielern besetzt haben. Und deswegen, aber das hat sich dann aus der Vorbereitung gegeben. Das war jetzt nicht der Plan, bevor wir in die Saison reingegangen sind, sondern das war dann, ich glaube, das gehört zu einer Trainerqualität dazu, dann die Sachen nach den Spielern zu entscheiden, ohne die Spieler alles entscheiden zu lassen. Also ich treffe schon die Entscheidung, wie wir es machen und ich muss den Plan vermitteln. Aber ich fühle mich da sehr sicher drin, in ganz unterschiedliche Systematiken den Spielern nahezubringen und beizubringen. Und das war die Situation, warum wir dann 3-4-3 in Freiburg hinten ausgespielt haben. In der ersten Saison in der Oberliga haben wir das ganze Jahr 4-4-2 gespielt und sind damit in die Regionalliga aufgestiegen. Also das hat wirklich mit den Spielern zu tun, nicht mit meiner Idealvorstellung.
Der Name ist gerade schon mal gefallen, deshalb muss ich danach fragen, wie war es denn überhaupt, unter Christian Streich zu arbeiten? Also jetzt mal, also aus der Ferne wirkt er manchmal so ein bisschen verschroben, muss ich sagen.
Also und die Frage ist, das ist die meistgestellteste Frage.
Das, jetzt.
Und das
ich
ist ja total.
Das habe ich mir ein bisschen aufgespart.
Danke. Christian Streich ist ein außergewöhnlicher Trainer. Und nicht nur Christian Streich, sondern das ganze Trainerteam, der ganze Verein, die machen das mit einer außergewöhnlichen Arbeitsweise. Und da hat jeder seine Aufgabe und jeder erfüllt seinen Job. Und man kann diskutieren, man kann kontrovers diskutieren und es führt dann immer dazu, dass es ein Ergebnis gibt, hinter dem alle stehen. Und das macht das. Das sieht dann immer so das kleine, nette Freiburg, da ist alles in Ordnung und Friede, Freude. Also es ist schon so, dass es da auch harte Auseinandersetzungen gibt. Und das ist da, also das war bei uns in der zweiten Mannschaft so, wenn wir mal zwei Spiele am Stück verloren haben, also dann, das ist dann schon uncool. Und wenn die Bundesliga-Mannschaft zwei Spiele verloren hat, dann merkt das der Verein natürlich auch. Aber so soll es ja auch sein. Und gleichzeitig war es dann immer so, dass man es positiv ins nächste Spiel reingenommen hat und dass man sich immer an den Sachen gehalten hat, die gut funktioniert haben. Und dann ist es geht einfach um Nachhaltigkeit im Fußball. Wenn man das hinbekommt, und das ist das Erfolgsrezept vom SC Freiburg, und trotzdem immer mal wieder Veränderungen macht, das ist nicht so, dass es da keine Veränderungen gibt. Also ich bin da hingekommen als ganz externer Trainer. Das Trainerteam in der ersten Mannschaft hat sich dann im Laufe der Jahre auch verändert. Da wurde Input reingeholt. Man hinterfragt permanent und versucht, nicht stehen zu bleiben, sondern sich weiterzuentwickeln. Im Scouting-Bereich, da konnte ich ganz detailliert reinschauen. Also bin ich dem Clemens Hartenbach auch sehr dankbar. Das ist eine außergewöhnliche Scouting-Abteilung, weil sie auf außergewöhnliche Sachen achten, weil sie außergewöhnlich viel und fleißig unterwegs sind. Und so, das ist so ein Gesamtkonzept. Das ist nicht nur, Christian Streich ist derjenige, der dann dasteht und über den alle reden. Und er ist ein außergewöhnlicher Trainer und ich konnte sehr, sehr viel von ihm lernen und mitnehmen. Aber es ist nicht nur er, sondern es sind ganz, ganz viele andere auch. Auch das NRZ, die Fußballschule. Das ist schon ein cooler Verein, muss man sagen.
Okay, du kannst mich jetzt korrigieren, wenn das nicht stimmt. Das hatte ich mal gehört. Du hast dich dann während der Saison schon entschieden, ja, Freiburg zu verlassen, ja, bevor es überhaupt feststand, dass es in die dritte Liga tatsächlich geht. Und du hattest ja auch noch keine Angebote zu dem Zeitpunkt. Das ist soweit richtig?
Das ist soweit richtig.
Warum?
Ja, ich bin dann ins fünfte Jahr gegangen und man kriegt ja schon so ein Gespür für Mannschaften. Und ich hatte das Gefühl, dass wir da im Sommer dann eigentlich schon, dass wir eine sehr, sehr gute Mannschaft haben und dass wir auch oben mit dabei sein können. Also das kriegt man als Trainer, gerade in der U23 hat man dann ein relativ schnelles Gefühl. Ich hatte einfach das Gefühl, dass so, das ist die beste Mannschaft, die wir jetzt über die Jahre entwickelt haben. Und jetzt auch, der Verein hat sich dann so entwickelt, dass wir internationale Transfers für die U23 gemacht haben. Wir haben Johannes Flum, Ivica Zabanovic, Sandrino Braun schon mal gestandene Spieler in die U23 integriert. Also ich hatte das Gefühl, der Werdegang und die Entwicklung der letzten 5 Jahre ist denn für mich sozusagen abgeschlossen, auch wenn es ein bisschen kurios klingt, weil man dann, es war noch nicht klar im Januar, dass wir in die dritte Liga aufsteigen, aber so, ich hatte das Gefühl, wir haben jetzt alles miteinander erreicht und es war eine sehr erfolgreiche Zeit und dann parallel schwingt schon mit, ja, ich würde dann gerne so auch den nächsten Schritt gehen und vielleicht auch bei einer ersten Mannschaft das dann nochmal machen, weil ich ja in Erfurt das schon mal gemacht habe und das Gefühl hatte, nee, das will ich so nicht stehen lassen und ich will das nochmal bei einem anderen Verein machen. Wir haben es dann bekannt gegeben, glaube ich, Ende Januar. Das war dann auch fair für alle Beteiligten, dass alle Beteiligten planen können. Ich muss aber auch sagen, dass ich in der Zeit in Freiburg dann immer mal wieder auch Angebote hatte. Also ich bin da jetzt nicht blauäugig. Ich weiß, dass der Trainermarkt sehr umkämpft ist in Deutschland, dass es viele sehr, sehr gute Trainer gibt, die jetzt auch keinen Job haben. Aber ich hatte das Gefühl, dass das jetzt richtig ist. Der Vertrag lief am Saisonende aus und dann gibt es ja, verlängert man den Vertrag oder nicht. Und das war einfach das perfekte Ende. Und das ist dann natürlich mit dem Aufstieg in die dritte Liga gekrönt wird, ist ja, also was Besseres kann ja dann irgendwie nicht passieren. Das war dann der perfekte Abschluss.
Hast du das dann also sozusagen im Januar dann auch offen mit der Mannschaft kommuniziert?
Genau. Das rechne ich der Mannschaft im Nachgang auch hoch an, dass sie damit sehr gut umgegangen sind, weil ich hatte da keine Angst, dass da jetzt irgendwie ein Bruch in die Mannschaft kommt. Das, klar, die Kaderplanung beeinflusst natürlich, wenn ich dann, also ich war dann bei den Kaderplanungsentscheidungen für die kommende Saison nicht mehr dabei. Das ist ja klar, das macht dann der neue Trainer. Aber die Jungs sind damit sehr, sehr gut umgegangen. Wir haben das einmal ganz klar besprochen und dann war es dann auch erledigt. Und zwei Tage war das Thema und dann ging es eigentlich schon ins nächste Spiel. Und dann, also das kann ich schon sagen, wir haben im Januar dann schon miteinander festgelegt, jetzt wollen wir es auch perfekt zu Ende bringen. Und das hat dann vielleicht auch nochmal so eine gewisse Dynamik entwickelt, dass es dann, weil dann auch viele Spieler dann weggehen. Konrad Faber ist jetzt weg, der Luca Herrmann ist jetzt weg. Also es war auch klar, dass ein paar Spieler dann nicht verlängern und einfach den nächsten Schritt für sich machen. Und das war für alle Beteiligten das perfekte Ende.
Hat einfach gepasst.
Es hat einfach gepasst und das werde ich auch immer so behalten, weil das glaube ich, über die 5 Jahre nicht so selbstverständlich ist.
Okay, wie kam es dann zum Kontakt mit der Fortuna?
Also jetzt wird es...
Jetzt gehen wir in Medias Res.
Jetzt geht's rein. Nee. Ja, da gibt es dann mal so einen ersten Kontakt mit einem Anruf und dann wird man mal eingeladen zum Gespräch. Da bereitet man sich vor. Ich hatte einige Gespräche jetzt in den letzten Monaten auch gehabt. Also das kann ich sagen, ohne jetzt detailliert darauf einzugehen, wer das dann war. Aber nee, so, natürlich in Düsseldorf war es so, dass man mal so einen ersten Kontakt am Telefon hat. Dann kommt man mal hierher und tauscht sich mal aus. Man lernt sich einfach nur kennen. Ich hatte aber das Gefühl, dass die Verantwortlichen sich auch sehr detailliert mit mir auseinandergesetzt haben. Also nicht nur, klar, das ist ja dann so ein, man stellt sich dann vor, man präsentiert dann, okay, wie könnte man hier arbeiten, man redet über den Kader. Also der Trainer gibt relativ viel von sich preis und wie er das hier machen würde. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass die Verantwortlichen sehr, sehr detailliert über mich informiert waren und sich auch Informationen eingeholt haben. Und das hat mir erstmal ein ganz gutes Grundgefühl gegeben. Aber es ist natürlich mit einem Gespräch dann nicht getan. Also das zieht sich dann über mehrere Wochen. Das kommt dann zum zweiten, zum dritten, zum vierten Gespräch, Telefonate. Und um es abzukürzen, irgendwann kommt der Anruf, jawohl, wir würden das gerne machen. Und dann freut man sich. Also ich habe mich wirklich sehr gefreut darüber, weil ich weiß das zu schätzen, dass ich hier arbeiten darf. Und gleichzeitig geht es dann los. Also da geht es dann im Kopf los. Okay, wie planen wir die Vorbereitung? Wie geht's los? Und dann hat man Gefühl, also man freut sich schon, aber es geht dann auch direkt in die Arbeit.
Kannst du sagen irgendwie, was dich im ersten Moment am meisten gereizt hat an dieser Aufgabe?
Ja, das ist ja ganz offensichtlich. Also das ist hier ein Traditionsverein, der so eine Power hat und so viel. Also ich habe, klar, man guckt sich dann die Spiele an und die letzten Jahre, dann hat man das Relegationsspiel im Kopf. Also der Fortuna Düsseldorf steht ja für so viel, nicht nur der Verein, auch die Stadt. Und dann, also da braucht man nicht lange überlegen, dass man das dann gerne machen möchte, aber nicht nur, weil man jetzt irgendwie in die dritte Liga aufgespielt hat und ein ganz erfolgreiches Jahr hatte irgendwie, sondern weil die Idee schon ist, dass wir das hier auch nachhaltig angehen, dass wir mittelfristig ein Konzept haben. Und das ist in so einem Verein extrem schwierig, weil die Ergebnisse, und das will ich auch nochmal sagen, das gehört natürlich dazu, deswegen ärgert mich auch die Niederlage gegen Bremen so sehr, weil wir ein gutes Spiel gemacht haben und nichts in der Hand haben. Also das weiß ich auch und wir brauchen auch Ergebnisse, um das hier voranzutreiben. Und die werden wir auch holen, davon bin ich überzeugt, weil wir eine gute Mannschaft haben. Aber so... Ich hatte das Gefühl, dass es nicht nur, naja, jetzt hat er ein gutes Jahr gehabt, jetzt kommt er hierher, sondern wir haben da viele detaillierte Sachen auch besprochen, die wir anschieben können, die wir verbessern wollen. Und das ist erstmal eine gute Grundvoraussetzung, glaube ich.
Dieser Ergebnisdruck, so möchte ich es mal nennen, den es natürlich gibt in einem Verein wie Fortuna Düsseldorf, kommt auch durch die Medien natürlich mit rein. Du hast hier sowieso eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit als bei Freiburg 2 sowieso schon, aber auch noch als in Erfurt, sage ich mal. Wie bereitet man sich auf sowas vor?
Gar nicht. Also da muss man ganz authentisch offen reingehen. Ich habe das versucht, da sehr aufgeschlossen zu sein, mir das auch alles anzuschauen. Also es ist dann auch für mich interessant, wie wird es berichtet, wie wird es wahrgenommen, wie wird es aufgefasst, wie wird es dann bewertet. Worauf ich vorbereitet war, ist, dass die Range natürlich sehr groß ist. Also das ist klar, das kann positiv oder negativ bewertet werden. Und da bin ich relativ klar in dem, was für uns oder für mich wichtig ist, sondern dass wir es für uns bewerten und dann kommt die externe Bewertung dazu. Und trotzdem wollen wir erklären, wir wollen unbedingt Nachfragen beantworten, wir wollen auch kritische Fragen beantworten, das gehört dann auch dazu. Ich finde, das ist auch meine Aufgabe, Sachen zu erklären, warum wir Sachen entscheiden, wie wir aufstellen, wie wir wechseln, warum wir vielleicht das oder das in der Taktik machen. Also ich will auch alle mitnehmen und versuchen zu erklären. Und gleichzeitig ist die Bewertung aber nicht nur extern, sondern in allererster Linie mal intern. Und ich glaube, das kriege ich ganz gut getrennt, auch mit der Mannschaft und auch mit dem Funktionsteam. Aber dass die Medienarbeit hier dazugehört und dass das wuchtig ist und groß ist und sehr, sehr viel Präsenz hat, kann auch extrem positiv sein, weil Fortuna Düsseldorf Interesse weckt und über den Verein gesprochen wird. Und das ist doch eigentlich auch was Cooles.
Würdest du dich als kommunikativen Trainer bezeichnen?
Das würde ich schon. Also ich bin aufgeschlossen, ich versuche Sachen zu erklären. Ich will nicht alles preisgeben, also das ist auch so, dass man auch gewisse Rückzugsmöglichkeiten dann auch braucht, aber nee, ich gehe da ganz offen und aufgeschlossen rein und bewerte für mich auch und versuche zu erklären und so gehe ich auch mit den Spielern um. Ich versuche Entscheidungen zu erklären, ohne jetzt immer das Gleiche zu sagen, weil irgendwann können Spieler auch nicht mehr hören, aber nee, das würde ich schon beschreiben, aber am Ende des Tages muss es klare Entscheidungen geben und es muss eine klare Idee geben und es müssen Vorgaben gemacht werden, die dann auch abgeglichen werden müssen und wir müssen über Fehler reden, das ist völlig klar. Also es ist nicht alles lieb und nett, sondern den Touch hat es ja dann so, wenn man aufgeschlossen und kommunikativ ist, sondern wir sind ganz klar an dem, was wir wollen und wenn wir jetzt auf das Bremen-Spiel auch nochmal kommen, so, wir haben auch ein paar Sachen nicht so gut gemacht und das müssen wir auch miteinander besprechen und dafür bin ich dann auch da.
Hast du denn, nachdem es dann feststand, dass Fortuna Düsseldorf dein nächster Verein wird, hast du schnell diese Gespräche mit den Führungsspielern gesucht?
Ja, das war ein bisschen schwierig, weil ich ja noch in Freiburg war, wir voll im Aufstiegskampf waren und wir haben für uns die klare Trennung gemacht, dass das Allerwichtigste ist, dass wir in Freiburg das gut zu Ende bringen. Das Gute daran war, dass wir eine Woche vor Saisonende dann aufgestiegen sind in Elversberg und danach ging die Arbeit dann richtig los. Ich war dann auch nochmal hier. Das war mir persönlich wichtig, auch mit Adam nochmal ein längeres Gespräch geführt, weil ja die Entscheidung dann schon wichtig ist. Machen wir nochmal eine Frage mit Rafa, dann auch telefoniert. Das war ein Ansprechpartner, weil es kurzfristige Entscheidungen zu treffen galt, okay, verlängern wir die Spieler oder nicht. Und was mir dann auch wichtig war, dass wenn man mit den verletzten Spielern gleich mal Kontakt aufnimmt, weil die dann immer meistens vergessen werden. So in der Sache, wir haben viel mit den verletzten Spielern gesprochen, dann hatten ein paar Spieler Geburtstag über die Sommerzeit, die ruft man dann auch mal an und die anderen, die man dann im Training hat, die lernt man dann quasi am ersten Training kennen. Also, nee, vorhin wurde ich gefragt, ob kommunikativer, das gehört dann irgendwie auch dazu, ja, dass man von Anfang an auch gleich so Sachen bespricht und festlegt. Und nicht, weil ich irgendjemandem das Gefühl vermittelt, naja, du bist schon wichtig für uns, sondern weil es mich interessiert und es wichtig wird, dass verletzte Spieler zurückkommen und es wichtig wird, wer unsere erfahrenen Spieler sind. Und das war dann wichtig.
Ja. Nimm uns mal bitte mit in so einen Trainingstag von dir, weil der beginnt ja jetzt nicht damit, dass du auf den Platz gehst und der endet ja auch nicht damit, dass du vom Platz wieder runter gehst, sondern es ist ja viel, viel mehr.
Ja, das hängt auch so ein bisschen von dem Wochentag ab, wenn ich ehrlich bin. Wie nah ist man am Spieltag dran? Was jetzt der große Unterschied? Also was ich sagen kann, ist, dass die Trainingsarbeit an sich ist dann genauso wie beim SC Freiburg 2 oder wie bei Rot-Weiß Erfurt. Das Training wird geplant, das wird durchgeführt, das wird nachbereitet. Man macht einen Wochenplan, man macht dann auch mal einen Monatsplan und dann reagiert man auf die Sachen, die im Spiel passieren und so. Also die Arbeitswoche ist relativ klar. Was jetzt neu ist, dass man viele Medientermine hat, dass man viele Sachen vor und nach koordinieren muss. Das ist neu und das erfordert auch ein bisschen Zeitmanagement. Man muss Prioritäten setzen, weil der Tag dann doch nur, sagen wir, eine gewisse Anzahl von Stunden hat. Das ist jetzt neu und das bedarf Organisation. Aber da bin ich gut aufgehoben hier. Also die Presseabteilung ist super, die unterstützen mich da sehr, die koordinieren das für mich. Trainerteam nimmt mir ganz, ganz viele Sachen ab. Das hilft mir auch sehr. Das brauchen wir auch, dass mir da der Rücken freigehalten wird. Das machen alle Beteiligten. Und so ein Tag geht dann auch schnell rum. Also das kann ich sagen. Aber die Arbeit auf dem Platz ist dann tatsächlich nichts anderes.
Wie schaffst du es denn zu entspannen?
Ja, und das wäre dann der Moment, wenn man dann zu Hause ist und angekommen ist und sich dann mit anderen Dingen beschäftigt. Ich bin da sehr ausgeglichen, ich kann dann gut trennen. Deswegen ist mir die Trennung auch so wichtig, dass man da dann nicht mehr über Fußball nachdenkt, über andere Sachen redet, sich mit Leuten trifft und umgibt, die vielleicht nicht immer nur im Fußballgeschäft dabei sind. Ich kann zu Hause, also die Frage ist mit zu Hause entspannen, ich kann im Urlaub entspannen, ich kann auch mal entspannen, wenn man ein Buch liest. Also da finde ich dann schon Entspannung und bin dann auch ausgeglichen. Aber Nee, Emotionen gehören dann schon dazu und das hat man auch beim Torjubel gegen Bremen jetzt gesehen, so dass bin dann schon voll am Start, aber ich krieg's ganz gut hin, dass irgendwo ist dann die Trennung auch.
Also schaffst du es auch so, ich meine, das war jetzt vielleicht ein extremes Spiel, generell Niederlagen dann auch Niederlage sein zu lassen und das dann halt wirklich mal nicht mit nach Hause zu?
Nee, ganz unterschiedlich, also die Niederlage, die nervt dann schon nochmal, auch einen Tag später noch, aber das ist so eine räumliche Trennung und man denkt ja nicht permanent nach, aber nee, also beschäftigen tut einen das schon und wenn man dann auch guckt, okay, was hätte man besser machen können, wie kann man anders, ich glaube, das macht auch einen ehrgeizigen Trainer aus, übrigens Spieler auch, die beschäftigen sich ja damit auch nochmal, wenn der Abpfiff gekommen ist. Und wenn man dann da so ein bisschen abgleicht und mit dem einen oder anderen spricht, dann kann das auch so eine Gemeinsamkeit entwickeln. So ist nicht so, wenn man zu Hause ist, dann ist alles weg, also das ist nicht so, aber die Entspannung findet dann schon da statt.
Würdest du sagen, dass die zweite Liga taktisch nochmal eine größere Herausforderung ist als das, was du bisher gemacht hast?
Auch ganz unterschiedlich. Also in der Regionalliga gibt es auch richtig gute Trainer, die sich richtig detailliert auf Gegner vorbereiten, die Systeme permanent verändern. Also nee, das würde ich nicht sagen. Klar, Was anders ist, ist dann einfach so die individuelle Qualität. Das kann unabhängig von der Taktik, es kann auch mal eine richtig individuelle Aktion Spiele entscheiden. Das ist in der Regionalliga auch so, aber auf einem anderen Level. Also, nee, Trainerqualität ist in der Regionalliga auch gut.
Jetzt haben wir im Bremen-Spiel ja schon erlebt, es waren ja endlich wieder Zuschauer im Stadion. 13.000 schon, aber man hat da schon gemerkt, was die für eine Wucht entwickeln können auch. Ne? Das kann ein Fund sein, oder?
Und ich habe es jetzt noch nicht persönlich erlebt hier in Düsseldorf, das war das erste Mal. Und das kann natürlich ein Fund werden. Also ich hoffe auch, dass wir noch viel, viel mehr Zuschauer begrüßen können. Und ich respektiere auch die Entscheidung, dass Zuschauer nicht kommen, aus unterschiedlichen Gründen, weil das jeder für sich selber bewerten muss, wirklich völlig in Ordnung. Aber es hilft natürlich der Mannschaft sehr, wenn hier richtig was los ist, wenn es vielleicht auch mal Phasen gibt, die nicht so gut laufen, dass dann auch unterstützt wird und dass dann auch Power entwickelt werden kann, dass wir das Gefühl entwickeln, für die Auswärtsteams in Düsseldorf ist es aufgrund der Atmosphäre richtig schwierig, Spiele zu gewinnen und wir gleichzeitig davon so beflügelt werden. Also das hat schon Lust auf mehr gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir müssen unseren Teil dazu auch beitragen. Wir müssen offensiv spielen, wir müssen leidenschaftlich spielen. Für mich die Szene des Spieltags war Tiger Lobinger, der sich vor einiger Zeit die Nase gebrochen hat, aber sich so intensiv in den Zweikampf reinfeuert und sich wieder die Nase bricht, blutend auf die Seite kommt. Und es war ein Satz und er ist wieder auf dem Spielfeld. Und das sehen die Zuschauer auch, das wird wahrgenommen und das brauchen wir. Das ist auch meine große Erwartungshaltung an alle in jedem Heimspiel, dass wir Power von unten entwickeln auf die Ränge. Und dann kann es richtig cool werden. Also das ist auch so. Aber wir müssen unseren Teil dazu beitragen, ganz klar.
Ich glaube, du würdest mir nicht widersprechen, wenn ich sage, du bist schon jemand, der auch durchaus emotional coacht während des Spiels, ne?
Ja, das musst du jetzt bewerten. Also das ist schon so. Ich bin dann drin und freue mich über Tore, ärgere mich über Sachen, die nicht funktionieren.
Ich kann mich an eine Szene erinnern. Ich meine jetzt gar nicht den Torjubel, natürlich. Das ist ja auch, ich meine, eine 94. Minute, man hat sich das so verdient. Egal, wie bitter es danach noch gelaufen ist. Es gab eine Szene, da gab es so ein Raunen im Publikum, weil einmal wieder nach hinten gespielt wurde. Und dann hast du dich so umgedreht und hast so beruhigende Geste in Richtung Publikum gemacht. Das ist so bei mir so hängen geblieben. Also, dass du durchaus auch kommunizierst dann mal mit dem Publikum. Ne?
Ja, das macht man ja jetzt nicht bewusst. Ich muss jetzt mit dem Publikum kommunizieren, aber so das wäre auch mein Wunsch, so dass man ein bisschen Geduld dann trotzdem hat. Ich finde, dass wir gut im Spiel waren und es ist gut, wenn wir können nicht immer nach vorne spielen. Wir müssen auch ein bisschen Struktur reinbekommen, aber ja, ich kann mich an die Szene auch noch erinnern. Aber ja, emotionales Coaching, also das nimmt man ja auch wahr und man will da vielleicht so ein bisschen gegensteuern, dass man, wir brauchen Unterstützung.
So. Gerade eben ist es auch schon mal so ein bisschen gefallen. Ich finde, du hast da echt eine spannende Mannschaft an die Hand bekommen.
Ja, wir haben eine spannende Mannschaft. Ich würde das gar nicht auf mich personalisieren, sondern wir haben einen ausgewogenen Kader. Was mich jetzt sehr gefreut hat, ist, dass wir zum Sandhausen-Spiel aus unterschiedlichsten Gründen auch die Startelf in einigen Positionen verändern mussten. Dass wir in der Breite auch gut aufgestellt sind und dass wir wirklich entwicklungsfähige Spieler haben. Und das ist eine coole Mannschaft, das kann man sagen. Und wir müssen aber noch viel lernen, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen uns an diesen Offensivfußball auch permanent gewöhnen. Und jetzt haben wir ein gutes Spiel gegen Bremen gemacht, ohne Ergebnis, aber diese Leistung muss man dann auch erstmal wieder bestätigen. Und das kann auch ein bisschen brauchen. Aber das Grundgerüst ist da, die Mannschaft ist bereit, sozusagen auch neue Sachen dazuzunehmen und umzusetzen und so aufzutreten, wie wir jetzt gegen Bremen aufzutreten sind. Also, nee, das ist eine coole Mannschaft. Ich freue mich, mit der Mannschaft auch zusammenarbeiten zu können. Wir wollen uns vielleicht punktuell trotzdem noch verstärken. Das gehört dann irgendwie auch dazu. Aber nee, wir haben eine coole Mannschaft.
Also das ist tatsächlich auch noch nicht ganz abgeschlossen. Ihr habt ja bis 31. auch noch Zeit.
Ja, genau. Und wir jetzt nicht mehr aller Macht. Das muss passen. Das muss wirtschaftlich passen. Das muss in die Mannschaft reinpassen. Aber klar, auf der Innenverteidigung, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal kommuniziert, das könnten wir sicherlich noch mal jemanden dazu nehmen. Aber wie gesagt, das muss für alle Beteiligten Sinn machen. Und das muss uns an der Spitze verstärken. Also wir sind in der Breite gut aufgestellt. Wir haben eine gute U23, wir haben eine gute U19. Da haben wir die Jungs natürlich auch ganz konkret im Blick. Und wenn wir eine Verstärkung machen, dann muss die uns an der Spitze richtig verstärken. Ne?
Okay, jetzt haben wir ganz, ganz viel über Arbeit gesprochen. Ja. Eine Frage musst du mir noch gestatten. Bist du denn überhaupt schon in Düsseldorf angekommen? Kann man das so sagen? Oder war da noch gar nicht so die Zeit für?
Ja, man ist mal in der Stadt unterwegs gewesen. Das ist jetzt schon, was bin ich jetzt da? Ich glaube, 6 Wochen. Das war jetzt schon mal so. Ist noch im Hotel. Jetzt in der nächsten Woche geht es dann endlich in die Wohnung, weil dann auch alles eingerichtet wird. Dann kommt man wahrscheinlich wohnlich auch so richtig in Düsseldorf an. Aber ja, so richtig viel kann ich noch nicht sagen. Das stimmt, weil auch die Arbeit, das wird auch so bleiben. Also das weiß ich, die Arbeit steht schon in allererster Linie und Das muss auch so sein. Also ich bin nicht wegen der tollen Stadt hier nach Düsseldorf gekommen, sondern weil wir erfolgreich sein wollen und weil wir Sachen abarbeiten wollen. Aber nee, das wird jetzt mit der Wohnung, wird das dann nochmal anders und dann kommt man sicherlich auch richtig in Düsseldorf an.
Okay, dann haben wir hinten raus noch 5 schnelle Entweder-Oder.
Ja, das sind immer die Dinge, jetzt bin ich gespannt.
Und zwar, was würdest du gerne können, kannst es aber überhaupt nicht?
Ja, da sagen wahrscheinlich alle singen, oder?
Viele, tatsächlich.
Ja, das, ja.
Aber nicht alle, aber
okay, viele. Dann sage ich singen. Ich glaube, ich kann überhaupt nicht singen.
Der Adam Bozek hat gesagt, offensiver Kopfball.
Okay.
Kannst du dir ja merken. Obwohl er durchaus auch schon Kopfballtore gemacht hat.
Ja, und die wird er auch noch machen.
Sehr gut. Das hören wir gerne. Berlin oder Freiburg?
Ja, das ist ganz klar Berlin, weil man da aufgewachsen ist, den Großteil seines Lebens verbracht hat. Aber Freiburg ist eine tolle Stadt, hohe Lebensqualität, toller Verein, haben wir jetzt schon besprochen. Ich komm dann in jedem Fall immer wieder gerne nach Freiburg, das ist klar.
Tannenzäpfle oder Berliner Weiße?
Ja, dann auch Berliner Weiße, das hat dann damit zu tun, aber Tannenzäpfle auch okay.
4:3 oder 1:0?
Ja, das ist so die
musste kommen.
Ja, die musste kommen und so 3 Gegentore heißt, 3-mal nicht gut verteidigt, 4 Tore heißt, offensiv gut aufgestellt. Also nee, ich würde das mal umgehen und sagen, wir wollen Spiele gewinnen.
Du hast es eben zwar schon mal angedeutet, trotzdem gute Musik oder gutes Buch?
Nee, dann eher ein gutes Buch. So, Musik ist auch ganz unterschiedlich, so breiter Musikgeschmack. Woran ich mich die letzten 10 Jahre gewöhnen musste, ist die Musik in der Kabine. So, das ist grob unterschiedlich, hier auch. Nee, aber das ein gutes Buch ist schon, kann man lesen. Ne?
Aber du lässt die Jungs schon machen, ja?
Na klar, also das ist ja deren Kabine und sie sollen sich da wohlfühlen. Und da gibt es ja dann auch jemanden, der für die Musik verantwortlich ist. Und wenn der mal nicht da ist, ein anderer verantwortlich. Also nee, das ist Musik in der Kabine gehört den Spielern, ganz klar.
Okay, abschließende Frage. Gibt es ein Land, wo du sagst, das möchte ich unbedingt mal bereisen?
Ich habe schon einige Länder bereist, da hatte ich Glück und das war durch Corona natürlich jetzt die letzten Jahre gar nicht mehr möglich. Nicht nur ich, das vermissen wahrscheinlich viele, reisen zu können und ja, neue Sachen kennenzulernen. Ich war noch nicht in Australien so, das ist sicherlich mal eine Sache, die man mal machen möchte, aber ich bin da sehr interessiert zu reisen und ja, das wäre vielleicht so das Erste, was mir einfallen würde.
Wunderbar, dann sind wir durch. Dankeschön dafür.
Ja, war ganz okay, oder?
Ja, ich fand es super interessant. Und wir wissen, dass wir ja noch einen zweiten Termin haben, wo wir über die deutsche Nachwuchsarbeit
sprechen. Ja, da müssen wir aber noch ein paar Verantwortliche vom DFB einladen und von den NLZs. Aber nee, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank und ging jetzt schnell rum.
Wunderbar.
Danke.